Als Lesung hören wir heute vor unserem zweiten Weihnachtsfeiertag Jesaja 6, die Verse 1 bis, Jesaja 9, die Verse 1 bis 6. Jesaja 9, 1 bis 6. Doch bleibt nicht im Dunkel das Land, das bedrängt ist, wie er in der ersten Zeit das Land Sebulon und das Land Naphtali gering machte, so wird er in der letzten Zeit den Weg am See zu Ehren bringen, jenseits des Jordan das Gebiet der Heiden. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Du hast das Volk vermehrt, hast seine Freude groß gemacht. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut, wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute verteilen. Denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete, und den Stab auf seiner Schulter und den Stecken seines Treibers wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel derer, die gestiefelt einherstapfen im Schlachtgetümmel, und jeder Mantel, der durchs Blut geschleift wurde, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunderbar, Ratgeber, starker Gott, Ewigvater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird dies tun. Was für ein Wort musste ich denken beim Lesen, auch im Blick auf all das Böse, das sich in diesen Tagen ausbreitet. Der Herr wird kommen und ihm ein Ende machen. Und wir erheben uns zum Gebet. Ja, lieber Gott und Vater, wir danken dir, dass du die Not der Menschen und insbesondere die Not der Deinen ansiehst und dass du dich auf den Weg machst und dass du kommst, um die Not zu wenden. Und die Deinen zu retten. Und wir danken dir, dass wir das auch in dieser Weihnachtszeit wissen dürfen, dass du unsere Blicke auf dich richtest und du, dass du noch viele ansprichst durch deinen Heiligen Geist und durch dein Wort, auch in diesen Tagen, dass sie sich dir zuwenden und dass doch viele, die sich noch vom Bösen beeinflussen lassen, die am Bösen mitmachen, das Böse doch durchschauen, erkennen, dass sie schnurgerade auf dem Weg ins Verderben sind, ins ewige Verderben und dass allein die Abwendung vom Bösen und die Hinwendung zu dir sie retten kann. Dafür wollen wir dich bitten, dass da doch noch viele es kapieren und rechtzeitig für sich die Reißleine ziehen und im ewigen Leben ankommen in der Gemeinschaft mit dir. Dazu lass auch heute dein Wort dienen. Amen. Als Predigttext haben wir heute ganz schlicht das Wort aus Johannes 8, Vers 12. Johannes 8, Vers 12, wo Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. In der Advents- und Weihnachtszeit gibt es so viele brennende Kerzen in unseren Häusern wie wohl sonst das ganze Jahr nicht. Manche haben mit Kerzen im christlichen Zusammenhang ja auch ihre Probleme. Es ist schon Jahrzehnte zurück in der Zeit des Dritten Reichs und Zweiten Weltkriegs. Da schrieb im Raum Neuwied ein Bekenntnispfarrer von der Front einen Brandbrief an seine Gemeinde, weil er mitbekommen hatte, dass die während seiner Abwesenheit die Ungeheuerlichkeit gewagt hatten und haben Altarkerzen eingeführt. Darin sah er offenbar den Einzug von Heidentum und Götzendienst in seiner Gemeinde, den man mit scharfen, mahnenden Worten von der Kriegsfront meinte, wehren zu müssen. Tatsächlich gibt es da Fehlentwicklungen, wenn wir etwa ans geweihte Licht im römisch-katholischen Bereich denken. Von irgendwelchen Kerzen geht natürlich keine magische Wirkung aus. Und wer an sowas glaubt, der ist schon in eine gefährliche Nähe zu Magie und Okkultismus gerückt. Aber deshalb sind Kerzen im Gottesdienst ja nicht verwerflich. Man darf das Kind hier wie dort nicht mit dem Bade ausschütten. Der Missbrauch einer Sache darf den richtigen, sinnvollen Gebrauch ja nicht hindern. Und dem richtigen Verständnis von Kerzen auf dem Altar, am Weihnachtsbaum, am Adventskranz etc. im christlichen Zusammenhang wollen wir uns da heute etwas nähern unter dem Thema Leben im Licht. Unser erster Punkt heißt dazu die Sehnsucht nach Licht. Ich vermute, die meisten wissen oder viele wissen, wo das erste Mal in der Bibel vom Licht die Rede ist. Schöpfung. Genau, gleich 1. Mose 1, Vers 3. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Ich denke, das ist nicht ohne Bedeutung, dass schon im 3. Vers der Bibel, ganz am Anfang, die Rede ist vom Licht. Wir können daran sehen, welche große Bedeutung Licht für das Leben hat. Und wisst ihr, wo das letzte Mal in der Bibel vom Licht die Rede ist? In Offenbarung 22, Vers 5. Und viele wissen, 22 ist das letzte Kapitel der Offenbarung und damit auch das letzte Kapitel der ganzen Bibel. Wir sehen also, ganz am Anfang und ganz am Ende in der Bibel ist die Rede vom Licht. Und da am Ende der Bibel heißt es im Blick aufs neue Jerusalem, von dem Ort, wo Gott seinen Wohnsitz mit unserem zusammenlegt, und es wird keine Nacht da sein. Und sie werden nicht bedürfen einer Leuchte und des Lichts der Sonne, denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten. So permanentes Licht, permanenter Tag, permanent, ja, Licht im Überfluss, und das ohne Sonne, der Herr selber ist dieses Licht. Also im ersten und letzten Kapitel der Bibel ist vom Licht die Rede. Licht umrahmt die ganze Botschaft des Evangeliums. Gott ist Licht und Gott hat uns zum Licht geschaffen, wie ich immer wieder zu sagen pflege, eben nicht als Kellerasseln und Grottenolme. Der Mensch braucht Licht. Fast die ganze Natur braucht Licht. Wenn wir eine Pflanze in einen dunklen Schrank stellen, geht sie zugrunde. Auch unser Körper braucht Licht. Der Mensch sollte viel raus ans Licht und an die Sonne, gerade in diesen Tagen, ganz besonders wichtig auch für unser Immunsystem. Auch die Seele braucht Licht. Und deshalb gehört es zum Schlimmsten, was depressive Menschen gerne machen, die schotten sich ab, schließen sich ein in dunklen Räumen. Dabei müssten sie raus ans Licht und für ihre Seele Licht und Sonne tanken. Geistlich übertragen gilt das ganz genauso, denn die sichtbare Welt steht fast immer in einer Entsprechung zur geistlich unsichtbaren. Was für das äußere geschaffene Licht gilt, das gilt auch für das geistliche Licht Gottes. Ohne, noch viel mehr, ohne dieses Licht verkümmert der Mensch und geht ewig und elend zugrunde. Auf den Philippinen erzählt man folgendes Märchen: Ein König hatte zwei Söhne. Und wie das bei uns Menschen so üblich ist, der wurde älter und mit zunehmendem Alter kam für ihn die spannende Frage auf, welchen von seinen beiden Söhnen soll er als Nachfolger einsetzen? Welcher von beiden besitzt genug Weisheit, um das Volk zu leiten? Um das herauszufinden, überlegt sich der König eine Aufgabe. Er gibt jedem seiner beiden Söhne 5 Silberstücke und er sagte, ich möchte, dass ihr damit die Halle unseres Schlosses füllt. Geht und kauft irgendetwas mit diesen 5 Silberstücken, womit ihr die ganze Halle füllen könnt. Das war nun keine leichte Aufgabe, denn die Halle war groß und für 5 Silberstücke bekam man auch damals nicht so wirklich wahnsinnig viel. Der erste Sohn ging hin und dachte, ich brauche auf jeden Fall viel Material. Die Halle ist groß, da passt eine Menge rein. Was ist so preisgünstig, so billig, dass ich für fünf Silberstücke so viel kaufen kann, dass die ganze Schlosshalle tatsächlich voll wird? Er fand etwas, er kaufte ausgedroschenes Zuckerrohr. Und damit füllte er die Halle, sie wurde tatsächlich voll bis oben hin. Wie wollte der zweite Sohn die Halle noch voller kriegen? Er kam und ließ zunächst einmal all das Zuckerrohrstroh aus der Halle entfernen. Und dann brachte er, womit er die Halle füllen wollte. Eine Kerze. Mit nichts als einer Kerze ging er in die große Halle des Schlosses, ging in die Mitte, stellte die Kerze auf den Boden und zündete sie an. Und dann wurde die ganze Halle hell. Zwar nicht unbedingt taghell, bis in den letzten Winkel, aber immerhin. Die kahle, dunkle Halle wurde mit einem warmen Licht erfüllt. Welchen von beiden Söhnen hat der König wohl als Nachfolger ausgewählt? Der erste hatte die Halle nur mit wertlosem Stroh gefüllt. Die war zwar gut voll, aber lauter wertloses Zeug. Der zweite hat die Halle mit dem gefüllt, was der Mensch am nötigsten braucht, mit Licht. Ist zwar nur ein Märchen, aber bringt in eindrucksvoller Weise zum Ausdruck die Sehnsucht, das Bedürfnis des Menschen nach Licht. Es gibt wenig, was der Mensch so sehr braucht, wie Licht. Stellen wir uns die Welt ohne Licht vor, was würden wir sehen? Nichts. Ohne Licht wäre alles finster. Ohne Licht gäbe es keine Farben. Ohne Licht wäre alles eintönig schwarz. Wie wären wir heute Morgen hierher gekommen? Schätzungsweise gar nicht. Wir hätten keinen Weg gefunden. Denn eine Echopeilung wie die Fledermäuse haben wir nicht. Ohne Licht sieht man nicht, wo es lang geht. Ohne Licht würden wir alle paar Schritte auf die Nase fallen. Wen von uns gäbe es überhaupt ohne Licht? Gar keinen, denn ohne Licht gibt es im Normalfall kein Leben. Zumindest kein menschliches Leben. Ansonsten scheint es ein paar Ausnahmen zu geben. Habe vor Jahren mal gelesen, bei Bohrungen hat man in über 400 Meter Tiefe Bakterien gefunden, die auch ohne Licht auskommen. Aber von solch extremen Ausnahmen abgesehen, können wir festhalten, ohne Licht gibt es kein Leben, ohne Licht gibt es keine Pflanzen, ohne Licht gibt es keine Tiere und ohne Licht gibt es auch keine Menschen. Und deshalb war das Erste, was Gott im dunklen Urchaos schuf, das Licht. Damit beginnt die Schöpfung. Licht ist für die körperliche wie auch für die seelische Gesundheit des Menschen absolut unverzichtbar. Und deshalb ist zum Beispiel auch das Verbot, rauszugehen in irgendwelchen Lockdown-Phasen, ein unmittelbarer Anschlag auf Leben und Gesundheit von Menschen. Lichtentzug. Wir können es auch stellvertretend für die ganze Schöpfung an den Blumen im Garten oder manchmal auch draußen auf dem Acker besonders schön sehen, wenn wir etwa an ein Sonnenblumenfeld denken. Ich weiß nicht, ob es euch schon mal aufgefallen ist. Die Sonnenblumen, die schauen alle in die gleiche Richtung. In die Sonne. Deshalb heißen sie auch so. Und die drehen den ganzen Tag ihre Köpfe mit der wandelnden Sonne. Um möglichst viel Licht einzufangen. Und so ist der Mensch auf der Suche nach Licht, nach Wärme, Geborgenheit. Der vielleicht berühmteste Zirkusclown der vergangenen Jahrzehnte, Oleg Popow, zeigte das auch in einer Lichtnummer in seinem Programm. Fängt an, dass die ganze Manege dunkel ist, dann geht ein Scheinwerfer an und wirft einen winzigen Spot Licht ins Rund der Manege. Und Oleg Popow kommt aus dem Dunkel, geht auf dieses kleine Fleckchen Licht zu, gerade so groß, dass es ihn einigermaßen anstrahlt, nimmt Platz, regelt sich wohlig in diesem Licht, aber das Licht wandert weiter, jetzt sitzt er wieder im Dunkeln. Steht auf, nimmt sein Köfferchen, läuft dem Licht nach, streckt sich wieder wohlig darin aus, als wäre es die wärmende Sonne, aber wieder zieht das Licht weiter. Clown hinterher, Lichtfleck entweicht, Clown wieder hinterher. Am Schluss versucht er, das Licht mit seinem Köfferchen einzufangen, es gelingt ihm tatsächlich, aber jetzt ist das Licht weg, im Koffer. Öffnet er seinen Koffer und schüttet das Licht in der Manege und dann wird es taghell im Zirkus. Auch ein schönes Bild, wie der Mensch auf der Suche nach Licht, nach Wärme und Geborgenheit ist, möchte sich im Licht wohlig ausstrecken. Dass der Mensch diese Sehnsucht hat, ist kein Wunder. Er ist, wie ich schon gesagt habe, ein Lichtwesen. Gott hat ihn zu seinem Ebenbild geschaffen. Das sehen wir auch darin. Und Gottes Wesen ist Licht. Und deshalb hat Gott auch uns zum Licht geschaffen. Berühmt sind die Worte des deutschen Dichterfürsten Johann Wolfgang von Goethe, der ja auf dem Sterbebett gerufen haben soll, mehr Licht, mehr Licht. Auch da die Sehnsucht nach Licht, gerade in der Stunde des Todes. Und offenbar hat ihm das wahre Licht gefehlt. Dass auch in der Stunde des Todes genug Licht gibt, dann hätte er nicht mehr gebraucht. Wer Jesus hat, der braucht nicht mehr Licht, der hat das Licht der Welt. Hat ihm wohl gefehlt, Jesus, das Licht des Lebens. Ich habe diesen Gedanken einleitend so breit ausgeführt, damit wir uns die Bedeutung noch einmal vor Augen stellen, die Licht für unser Leben hat. Und damit wir verstehen, welche Bedeutung die Aussage Jesu hat, diese so schlichte und gerade vielleicht auch, wenn wir in christlichen Kreisen groß geworden sind, vielleicht so selbstverständliche, banale Aussage Jesus, wenn er sagt, ich bin das Licht der Welt. Wir können es gar nicht überschätzen, die Bedeutung dieser Aussage. Damit sind wir beim zweiten Punkt, Jesus, das Licht der Welt. Eben nicht irgendein Licht, sondern das Licht. Das Einzige, das es eben wirklich zuverlässig hell werden lässt. Wer in die lebendige Gemeinschaft mit Jesus eintritt, der tritt aus der Finsternis ins Licht. Denn mit Jesus kommt das Licht Gottes in unsere dunkle Welt. Ohne Jesus herrscht Finsternis in dieser Welt. Ganz egal, wie hell die Sonne scheint. Es bleibt tatsächlich dunkel. Stockraben, schwarze Nacht. Und so viel Finsternis, ich brauche es in diesen Tagen gar nicht weiter auszuführen, wie derzeit herrschte kaum jemals auf dieser Erde. Obwohl immer noch jeden Tag die Sonne aufgeht. Es wird immer dunkler, weil das Licht der Liebe Gottes vom Bösen immer mehr verfinstert wird. Und diese Finsternis, die kommt eben von Satan. Als Satan Jesus versucht, da führt er ihn bekanntermaßen auf einen hohen Berg, zeigt ihm alle Reiche der ganzen Welt und sagt, diese Welt ist mir übergeben und ich kann sie dir geben. Ich kann dir eine hohe Position eingeben, kann alle Länder der Welt, kann ich dir anvertrauen. Und damit hat er recht. Das ist ja das Drama. Jesus widerspricht ihm nicht, das ist ja ganz wichtig. Jesus sagt nicht, jetzt übertreib mal nicht, ja? Es steht so, es stimmt so. Die Bibel nennt Satan deshalb den Gott dieser Welt. Weil der Mensch sich von Gott getrennt hat, hat Satan einen Rechtsanspruch auf den Menschen und auf diese Welt bekommen. Was dabei rauskommt, sehen wir. Manche Menschen, ich glaube, in diesen Tagen werden es weniger, bestreiten energisch die Existenz Satans. Dabei ist die Wirklichkeit des Bösen tagtäglich mit Händen zu greifen. Und irgendwo muss das Böse, die Finsternis ja herkommen. Denn auch hier gilt, von nichts kommt nichts. Und es ist der Grundirrtum des Marxismus, dass er die Wirklichkeit des Bösen und der Finsternis dieser Welt nicht ernst nimmt. Und deshalb scheitert er notwendigerweise fortlaufend. Und wir müssen wissen, dass im Grunde ja auch diese Grundidee vom Bösen und diese linke, sozialistisch-kommunistische Grundidee hinter vielem von dem steckt, was in diesen Tagen läuft. Der Marxismus sagt, der Mensch ist gut. Wenn er trotzdem Böses tut, ist die Gesellschaft schuld. Und damit tut der Marxismus so, als wäre die Gesellschaft und das Böse eine abstrakte Größe. Das ist ja vollkommen logischer Quatsch, und selbst wenn wir innerhalb dieser Logik bleiben. Denn was ist die Gesellschaft? Nichts anderes als die Summe ihrer Individuen. Wenn die Gesellschaft böse und finster ist, dann deshalb, weil auch die vielen einzelnen Menschen, die diese Gesellschaft ausmachen, ohne das Licht Jesu böse und finster sind. Wie groß die Macht der Finsternis in dieser Welt ist, das sehen wir bis hinein in die Gemeinde Jesu. Wir erleben Abfall, Verführbarkeit in kaum gekanntem Maße und leider auch heute in diesen Tagen Spaltung, Hass und Hetze fast in allen Gemeinden zu den gegenwärtigen Themen. Aber wo der Mensch Jesus in sein Herz lässt, da hat dieser große Unruhestifter, der Teufel, sein Heimrecht verloren. Da wird's Licht im Leben eines Menschen. Jesus sagt, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Denn Jesus hat uns losgekauft mit seinem Blut aus dem Rechtsanspruch Satans und rettet uns aus dem Reich der Finsternis ins Reich seines Lichts. Und dann müssen wir uns von der Finsternis dieser Welt nicht mehr bange machen lassen. Ganz egal, wie finster diese Welt auch sein mag, wir leben im Licht und das kann uns keiner nehmen. Ich denke, das dürfen wir auch ganz wörtlich und zuversichtlich ins neue Jahr hineinnehmen mit allem, was es bringt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Auch wenn es im neuen Jahr für manchen auch existenziell aufgrund des aktuellen Terrors und Wahnsinns und des Bösen. Ich denke gerade mal auch an das Tübinger Obele Palmer. Man fragt sich, was haben Sie dem ins Glas getan? Dreht völlig am Rad, weiß nicht, wie weit ihr es mitgekriegt habt. Will die Impfpflicht nicht nur mit Beugehaft und Bußgeld durchsetzen, sondern auch noch durch Entzug von Rente und Pension. Das ist der totale Krieg gegen den Impfverweigerer. Das ist totale Existenz- und Vernichtungskrieg. Geht rechtlich natürlich überhaupt nicht. Nicht mal einem Schwerverbrecher kann man die Existenzgrundlage entziehen. Auch der hat Anspruch auf sein täglich Brot. Aber der Impfverweigerer laut Boris Le Palmer nicht mehr. Da sieht man, wie das ultimativ Böse in den Wahnsinn treibt. Das ist reiner Wahnsinn. Das setzt das normale menschliche Denken komplett aus. Das ist auch Menschenverachtung in Reinstkultur. Wie Menschen, die sowas von sich geben, überhaupt noch aufstehen und in den Spiegel sehen können und nicht vor Ekel das große Kotzen über sich selber kriegen, das ist eine große Frage. Wie kann das sein? Was passiert hier? Da ist Menschsein ans Ende gekommen. Das ist purste satanische Unmenschlichkeit. Und er ist ja nicht der Einzige. Aber, und darum geht's, das ist der Trost. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Auch wenn diese abgrundtief satanische Finsternis, die aus einem solchen Ausspruch und Gedanken eines Boris Le Palmer kommen, unser Leben mehr und mehr um uns herum, die Welt verfinstern bis zur totalen Dunkelheit. Für den, der zu Jesus gehört, gilt immer noch. Der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Diese ganze Bosheit kann das Licht, das uns in Jesus gegeben ist, die Freude, die Ruhe, den Frieden, die Geborgenheit, nicht nehmen. In ihm bleiben wir. Und damit sind wir dann auch beim dritten Punkt, im Licht bleiben. Bis dieses Licht tatsächlich unser Leben und unseren Alltag wirklich durchdringt und prägt, das kann natürlich von den ersten Schritten der Jesus-Nachfolge an auch ein zäher Prozess sein. Auch nach einer klaren Hinwendung zu Jesus geht es nicht automatisch von jetzt auf gleich. Da dürfen wir und müssen wir auch mit uns selber nachsichtig sein. Deshalb hat uns Jesus immer noch lieb, auch wenn uns das nicht jeden Tag gleich gelingt. Vor Jahren habe ich ein Büchlein gelesen von einem gewissen Jim Faust. Sein Sohn hat es später neu herausgegeben. Der war in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts, also des 20. Abhörspezialist in Diensten von Gangsterbanden in den USA. Also wir würden sagen, ein ganz schlimmer Finger. Eines Tages im Jahr 1949 ging er aus Langeweile ins Zelt einer Evangelisation. Als der Ruf zur Entscheidung kam, war er sich sicher, auf keinen Fall werde ich mich Jesus zuwenden und für ihn entscheiden. Kam einer der Mitarbeiter vom Evangelisations- und Zellteam auf ihn zu und er dachte bei sich, beim dritten Wort schlage ich ihn nieder. Der Mitarbeiter sagte, komm Bruder. Das dritte Wort blieb aus, es waren nur zwei. Der andere betet, den kann man jetzt schlecht niederschlagen. Der Evangelist redet weiter, er sagt, dies ist heute vielleicht deine letzte Möglichkeit. Der Mensch kann sich nicht entscheiden, wann er will, sondern wann der rechte Augenblick gekommen ist. Heute, so ihr seine Stimme hören werdet, verstockt eure Herzen nicht. Und da kann sich Jim Faust nicht länger zurückhalten. Er geht nach vorn, legt sein Leben in die Hand Jesu. Kommt zu Jesus, dem Licht der Welt. Er bricht mit seinem alten Leben. Mit seinem ganzen Leben will er heraus aus der Finsternis ins Reich des Lichts. Aber er stellt fest, es ist ein schwerer und mühsamer Weg. Oft ist er von Angst, Kleinglauben und Hoffnungslosigkeit überschattet. Und das merken wir ja auch, wenn das Böse so übermächtig wird, ist die Ruhe, der Frieden und die Geborgenheit und die Freude in Jesus nicht jeden Tag automatisch garantiert. Das ist immer wieder auch ein Ringen und ein Kampf, sich dessen bewusst zu werden, sich vor Augen zu halten, in dem zu leben, was wir in Jesus wirklich sind und haben. Und dieser Jim Wouse, der muss nun vielen Menschen reinen Wein einschenken über seine Vergangenheit. Angefangen bei seiner Frau, die wusste von seiner Gangsterkarriere gar nichts. Sie hat gedacht, er verdient mit ehrlicher Arbeit die Brötchen. Von seinen Gangsterfreunden muss er sich lossagen, und das ist dann auch immer wieder mit Gefahr für Aussteiger verbunden. Menschen, denen er Unrecht getan hat, muss er seine Schuld eingestehen, brachte die Gefahr von vielen Jahren Gefängnis mit sich. Unrechtes Gut muss er zurückgeben. Sein schönes Haus, die meisten Möbel bis zum Auto waren am Ende alles weg. Er hat es wirklich vor Gott bereinigt und auch vor den Menschen, was dann geboten ist. Bankkonto war leer. Und mit den letzten $1,50 kaufte er noch Lebensmittel und Gegenstände für ihr Baby. Und dann war er in der völligen Abhängigkeit von Gott und schreibt, es war eine lange und schwere Zeit, bis ich die Schatten der Vergangenheit losgeworden war und geordnet hatte, was ich noch wieder gut machen ließ. Da sage ich immer wieder, da darf man beide Elemente, das Äußere und das Innere Geistliche, nicht verwechseln. Geistlich vor Gott kann die Sache in einem einzigen Augenblick vollkommen bereinigt sein. Ich erkenne, Jesus ist für meine Sünden gestorben, ich nehme es für mich an und im gleichen Augenblick ist die ganze Schuld meines Lebens komplett weggenommen. Ich bin ein Kind Gottes, mein Name steht im Buch des Lebens und Jesus hat mir alles vergeben und verziehen und ein wirklich neues Leben fängt an. Aber das heißt eben nicht, dass die äußeren menschlichen Altlasten meines bisherigen Lebens damit auch alle verschwunden wären. Die können mir Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte lang noch zu schaffen machen. Aber dann darf man sich davon nicht die geistliche Freude kaputt machen lassen. Das ist was anderes. Also er hatte viele Jahre, lange Zeit zu kämpfen, aber er sagt, ich war durchgetragen von der Hoffnung, der Herr wird es recht machen. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis. Das Licht Gottes behielt in seinem Leben die Oberhand. Und das ist auch für uns und unsere Gemeinden in diesen Tagen so wichtig, dass wir unser Leben wirklich prägen lassen vom Licht. Ein guter Anfang mit Jesus hilft nichts, wenn wir dann in der Nachfolge schlampig sind. Jesus sagt ja nicht, wer einen guten Anfang mit mir gemacht hat, der wird nicht wandeln in der Finsternis. Er sagt, wer mir nachfolgt, das ist ein andauernder lebenslanger Vorgang. Wer dranbleibt, nah bei Jesus und seinem Wort, wer sich in seinem Wesen umgestalten lässt durch sein Licht und durch seinen Geist. Wir sind ja ziemlich im Winter, da finden wieder die großen Skispringen der Saison statt und da können wir das ganz genau auch sehen. Es genügt für den Springer nicht, den Schanzentisch gut hinunterzukommen. Obwohl ich vermute, dass das schon schwer genug ist und viel Übung braucht und dann im richtigen Moment auch noch den Absprung mit ganzer Kraft zu verwischen. Es ist auch nichts gewonnen, wenn er den Absprung optimal erwischt hat. Er muss seinen Sprung bis ganz nach unten gut durchziehen und stehen. Nicht der Absprung zählt, sondern die Flugweite und die gute Haltung. Und wenn er am Schluss die Landung verpatzt nach einem fantastischen Sprung und vielleicht sogar stürzt, dann zählt der ganze Sprung im schlimmsten Fall gar nicht, egal wie weit und klasse er gesprungen ist. Ich denke, das ist ein sehr treffliches Bild auch für das Leben mit Jesus. Es genügt auch für uns nicht, dass wir irgendwann mal den Absprung in ein neues Leben geschafft haben. Natürlich ist das erstmal das Wichtigste, denn wo kein Anfang ist, keiner, da kann auch kein gutes Ende sein. Aber es geht auch für uns darum, den Sprung dann an der Hand Jesu wirklich gut durchzuziehen bis zum Schluss. Und wie beim Skispringer, da kann es halt auch mal vorkommen, dass ein kräftiger Seitenwind kommt, eine Böe, die ihn ganz ordentlich durcheinander schüttelt und dann muss er gucken, dass er nicht abstürzt, sondern einigermaßen mit den Armen wedelt und das Gleichgewicht wieder kriegt und dann gut unten ankommt. So auch wir, dass wir den Sprung an der Hand Jesu gut durchziehen bis ans Ziel der Ewigkeit. Jesus sagt aber nicht nur, ich bin das Licht der Welt, er sagt, auch ihr seid das Licht der Welt. Wenn ihr zu mir gekommen seid, wenn ihr nun in meinem Licht lebt, dann tragt mein Licht nicht nur im Köfferchen spazieren, guckt gelegentlich mal rein und freut euch dran, tief verborgen in euren Herzen, sondern macht euer Köfferchen auf, wie wir es beim Oleg Popow gesehen haben. Lasst euer Licht leuchten unter den Menschen, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das ist ja immer wieder die spannende Frage, unterscheidet sich das Leben von Christen, von Jesus-Nachfolgern erkennbar vom Leben anderer? Oder sind wir genauso selbstsüchtig, nur um uns selber kreisend, bequem oder sonst irgendwas, wie alle anderen oder wie viele anderen auch? Wenn wir Jesus, das Licht des Lebens, gefunden haben, dann dürfen wir dieses Licht nicht für uns behalten. Wer das Licht Jesu im Köfferchen seines eigenen Lebens einschließt, um den herum bleibt's dunkel. Und dieses Dunkel um ihn herum drückt schlussendlich auch sein eigenes Leben wieder zurück in die Finsternis. Deshalb ist die Frage, sind wir durchleuchtend fürs Licht Jesu? Kann's durch uns hindurchleuchten zu anderen hin? Oder, ich kenne leider solche Leute in manchen Gemeinden auch, die sind wie schwarze Löcher. Die saugen alles Licht auf. Man kann geben, so viel man will. Sie saugen alles auf und es bleibt genauso dunkel wie zuvor. Es kommt nicht ein winziger Strahl zurück. Deshalb tragen wir alle miteinander Verantwortung, dass der Herrscher der Finsternis, Satan, das Licht Jesu in unserer Gemeinde und in unseren Familien nicht verdunkeln kann. Gerade auch in diesen dunklen Tagen, wo so viel Finsternis auf uns eindringt, dass wir unser Leben umso mehr vom Licht Jesu prägen lassen. Diese Verantwortung können wir nicht aus uns selber tragen, das geht nur in der täglichen Gemeinschaft mit Jesus. Wo wir mit ihm leben, im Gebet, im Lesen und Tun seines Worts, in der Gemeinschaft seiner Kinder, da prägt dieses Licht dann auch mehr und mehr unser Leben. Dazu gehört auch der Gottesdienst. Es ist schade, dass heute auch und schon seit vielen Jahren viele Christen meinen, ohne Gottesdienst leben zu können. Denn im Gottesdienst verbringen wir eine Zeit besonders intensiver Gemeinschaft mit dem Herrn. Und das muss man in diesen Tagen auch ganz betont sagen, ganz egal, ob es ein gut besuchter Gottesdienst in einer großen Kirche ist oder ein Hausgottesdienst, wo zwei oder drei versammelt sind im Namen Jesu. Da ist der Segen deshalb ja nicht geringer und seine Gegenwart auch nicht. Aber von einer solchen gemeinsamen Zeit mit ihm und wo es nur zwei oder drei sind in seinem Namen, da geht Gott mit uns hinaus in die neue Woche. Und das wird uns ja am Ende eines Gottesdienstes auch persönlich zugesagt, wenn ich es nicht gerade vergesse, wie glaube ich am Heiligabend, ist mir hinterher aufgefallen, dass wir im Licht Gottes nach Hause gehen dürfen. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Was denn für eine Formulierung, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Das heißt, er wendet uns sein Angesicht zu und dann wird es ganz hell über uns. Und dieses Licht kann uns keiner nehmen, kein Boris Le Palmer und wie sie alle heißen, kein Koronator in Bayern und kein totalitärer Maoist etc. pp. Wenn Gott uns sein Angesicht zuwendet, wird es hell in unserem Leben. Und der Segen ist ja der gewisse Zuspruch für jeden, der zu Jesus gehört. Geht hin im Licht Gottes. Sein Licht wird dich begleiten, sein Licht wird diesen Tag und auch das Morgen hell machen. Auch fürs kommende neue Jahr. Sag's nochmal, mögen die Finsternismächte toben, wie sie wollen. Wo Jesus ist, da ist Licht, da ist Geborgenheit, da ist Freude und Friede. Das lassen wir uns von ihm entnehmen. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Ja, treuer Gott und Vater, wir haben es auch in der Lesung gehört, das Volk, das im Finstern wandelt. Und wir erschrecken, wie die Finsternis dieser Welt, wie das Böse spürbar fast Tag für Tag zunimmt in einem Ausmaß, wie wir es eigentlich menschlich nicht für möglich gehalten hätten. Und dass eben aber auch gerade da das Wort gilt, das Volk, das im Finstern saß, sieht ein großes Licht. Du bist gekommen, dieses große, dieses wunderbare Licht, das alle satanische Finsternis nicht verdunkeln kann, wenn wir uns diesem Licht zuwenden und dieses Licht für unser Leben annehmen und diesem Licht in unserem Leben die Tür öffnen, dass es wirklich hineinscheinen kann. Und darum wollen wir dich jetzt auch nochmal bitten, auch für unser Volk und Vaterland, aber auch die ganzen Menschen und Völker weltweit, dass du doch noch eine Zeit der Umkehr schenkst, wo viele Menschen sich vom Bösen abwenden, begreifen, dass sie in Finsternis verloren sind, wenn sie sich nicht dir zuwenden, ihre Herzenstür dir aufmachen und dein Licht, dein Heil, dein Leben in sich und in ihr Leben, in ihre Existenz hineinlassen. Und dann wollen wir dich aber auch bitten für alle uns und die anderen Geschwister, wo sie auch sind, die wirklich diesen Anfang gemacht haben, dass sie sich dann nicht zurücklehnen und sagen, super, ich habe einen Anfang mit Jesus gemacht, jetzt gehöre ich zu ihm und mein Name steht im Buch des Lebens, jetzt kann nichts mehr schief gehen und jetzt kann ich fünfe gerade sein lassen, sondern dass wir begreifen, dass du uns in ein Leben der Nachfolge berufen hast, wo dieses Licht mehr und mehr unser ganzes Lebenshaus durchdringt und prägt und dann eben auch ganz hell zu den Fenstern unseres Lebens hinausstrahlt, dass es auch um uns herum hell und Licht und warm wird und Friede und Freude von uns ausgehen zu anderen, auch von unserer Gemeinde, dass du uns da in rechter Weise durch deinen Geist und Segen gebrauchst und in Vollmacht wirken lässt bis zum Tag deiner Wiederkunft und zum Tag der Entrückung. Und bitten dich, dass du bis dahin durch das Böse, soweit es nach deinem Willen möglich ist, noch einschränkst, ihm immer wieder auch in die Arme fällst, die finsteren Pläne zunichte werden lässt und gleichzeitig den Tag der Entrückung beschleunigst und den Tag deines Kommens. Amen. Wir beten gemeinsam mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht hin im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.